Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein. Und ich darf Sie diesmal aus dem Stadttheater Klagenfurt begrüßen, genau genommen aus dem Büro des Intendanten Aaron Stiel. Es ist mir eine große Freude, dich, lieber Aaron, zum ersten Mal in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich möchte dir gleich vorweg einmal Rosen streuen, denn in deiner Intendanz erzählst du uns die musikdramatischen Werke, vor allem die du selbst inszenierst, aber auch die anderen, so wie es sich eigentlich gehört, ohne irgendwelchen unnützen Firlefanz, wie man es leider Gottes vor allem im deutschen Regietheater immer wieder erlebt. Besonders natürlich bahnbrechend deine Ring-Produktion. Aber wir wollen nicht über Richard Wagner, sondern über einen anderen Richard sprechen, nämlich Richard Strauss. Lieber Aaron, du bist Theatermensch. Welche Bedeutung hat Richard Strauss für dich als Theatermacher?
Oh ja, Richard Strauss ist einer der größten Komponisten für mich. Ich habe auch schon zum Beispiel Salome oder Ariadne auf Naxos inszeniert. Und Salome war in Leipzig mit der Rosalie. Und ich erinnere mich sehr, weil sie ist während der Produktion gestorben. Und die Premiere war einerseits ein Triumph durch ihr Künstlertum, aber natürlich dann auch sehr traurig. Und ich weiß noch, ich habe einen Rosenstrauß gekauft und neben mir der Platz war leer und den Rosenstrauß habe ich da hingelegt. Und sie war eigentlich auch anwesend. Es war zu fühlen, dass diese Energie dieser großen Künstlerin, die auch eine Freundin war, sie war da. Und sie wollte eigentlich die Premiere noch erleben, sie hat es dann nicht geschafft, aber es gibt dann doch eine Energie von denen, die unter uns weilten, und sie sind noch da, gerade direkt nach dem Tod. Und deshalb ist mir Strauss und die Salome, aber auch andere Werke sehr, sehr wertvoll. Eines muss ich jetzt widersprechen. Ich habe natürlich meinen Regiestil und vielen, vielen Dank. Und ich denke auch, dass ich Geschichten erzählen will und dass der Regisseur unter dem Komponisten und dem Librettisten steht und das Werk zu interpretieren hat. Aber trotzdem habe ich auch einige Inszenierungen gesehen des sogenannten deutschen Regietheaters, wo ich sagte, ja, das macht Sinn und Zweck. Also es gibt für mich gute und schlechte Inszenierungen. Ich habe ja auch bei Konvitschny gelernt zum Beispiel, der sehr gute Inszenierungen gemacht hat. Aber ich habe mich dann mehr der englischen Schule angeschlossen, dadurch, dass ich in München Assistent war, und habe eben für mich entschieden, diese Leichtigkeit der Engländer und diese leichte Ironie und Humor, und dass man eben die Menschen gewinnen soll, eben auf sinnliche Weise. Und die Deutschen sind manchmal ein bisschen zu kopflastig. Das hängt aber mit ihrer Geschichte zusammen. Und ich denke, und deshalb liebe ich Österreich auch so sehr. Ich bin zwar protestantisch-preußisch aufgewachsen, aber ich liebe das katholisch-sinnliche Kern.
Na, du hast natürlich vollkommen recht. Das Regietheater darf man nicht a priori ablehnen, weil die Verfremdung ja eigentlich in der Entstehung der Oper an sich schon begründet ist. Denken wir an die allererste erhaltene Oper, die Euridice von Jacopo Peri, in der er, du hast es den Orpheus in zwei Versionen uns gezeigt, in dieser allerersten Oper dreht sich Orpheus nicht um, weil ich kann doch nicht bei einer Hochzeit, Katharina von Medici, ein Stück zeigen, in dem die Braut zweimal stirbt. Das wäre schlecht fürs Buffet, würde ich einmal so sagen. Das heißt, die Gattung Oper ist als Verfremdung geboren. Aber wie du richtig sagst, wir haben noch immer das Recht und auch die Verpflichtung zu sagen, etwas ist gut oder es ist schlecht gemacht. Und wenn schlecht gemacht ist, dann darf man das auch ansprechen. Und da gibt es leider Gottes doch auch immer wieder Beispiele. Aber Gott sei Dank nicht in Klagenfurt. Aber wann, lieber Aaron, werden wir einmal einen Strauß hier im Haus sehen? Ich meine, du wagst dich an die großen Wagner, der Tristan Heuer. Wann gibt es einmal einen großen Strauß?
Ja, ich würde gerne den Rosenkavalier machen, aber den gab es eben unter Florian Scholz erst. Ariadne gab es unter Köpplinger in einer sehr guten Inszenierung. Ich träume, Elektra hatten wir ja unter meiner Intendanz im ersten Jahr. Und ich träume von Frau ohne Schatten, aber das ist zu groß für Klagenfurt. Das kriegen wir nicht unter. Das sind 120 Musikerinnen und Musiker, die eigentlich in Graben Platz nehmen müssten. Und auch vier Solisten, die teurer nicht sein könnten. ne? Das kriege ich nicht hin. Aber von diesem Werk träume ich noch.
Wobei aber, ich meine, eine Götterdämmerung ist ja auch gerade kein Kammerstück. Und die hast du auch hingekriegt.
Ja, der Ring ist nicht so schwer, wie man denkt. Also Lohengrin ist sehr viel schwieriger durch die Doppelchörigkeit. Aber deshalb Lohengrin wird sehr, sehr schwierig. Meistersinger könnte ich auch hier nicht spielen. Das wäre auch nicht seriös. Und Frau ohne Schatten, das weiß ich nicht. Ich glaube, das gehört nicht nach Klagenfurt. Aber eine andere Oper von ihm, wer weiß.
Arabella.
Arabella ist wunderschön.
Eben, er ist der Richtige. Nun, aber ich meine, man muss natürlich in einem kleinen Haus, nicht qualitativ, aber einfach von der Struktur her, natürlich Konzessionen machen. Ich meine, du kannst nicht mit 16 Ersten spielen, weil die haben einfach keinen Platz. Das geht stimmt. Nicht. Aber man muss ja auch zum Beispiel bei der Elektra nicht, bringt man die volle Orchestrierung nicht unter. Es gibt ja auch von den Strauss-Opern oder von anderen Dingen, und dann werde ich gleich auf das Werk zu sprechen kommen, dass wir dann gemeinsam ja produzieren werden, auch reduzierte Fassungen. Wie stehst du dazu, wenn man sozusagen eine reduzierte Instrumentalfassung, eine reduzierte Orchestrierung verwendet?
Das haben wir ja beim Tristan nicht gemacht. Den haben wir original gespielt, aber beim Ring haben wir die sogenannte Coburger Fassung gespielt, die reduziert ist. Sonst würden wir den Ring auch nicht hierher bringen. Und ich denke, das macht Sinn. Vor allem ist es ja auch von Wagner oder von anderen Komponisten meist autorisiert worden. Und deshalb geht es in Ordnung. Die Wiener Staatsoper ist natürlich auch zum Beispiel sehr, sehr groß. Und da braucht man ein größeres Orchester. Wir haben hier auch durch die Nähe zur Bühne ein ganz anderes Erlebnis. Eigentlich ist es auch von der Inszenierung her sehr viel mehr ein Kammerspiel.
Richtig, ja. Also gerade das Rheingold, das ist eigentlich ein Konversationsstück.
Ja.
Und wenn du aber irgendwie in 300 Meter Entfernung sitzt, dann kriegst du von der Konversation nicht mehr das mit, was man eigentlich hier erleben konnte. Aber apropos Reduktion, wir werden ja in unserem nächsten gemeinsamen Konzert, wir haben ja die Freude im Musikverein, der älteste Konzertveranstalter des Landes ist, immer ein Konzert gemeinsam mit dem Stadttheater auf die Bühne zu bringen, auch ein Werk spielen, das wir aber reduzieren müssen, weil es einfach nicht geht, die Alpensymphonie. Da machst du ja auch diese Konzession, notgedrungen.
Ja, notgedrungen, und es ist so, soll man es gar nicht aufführen oder soll man dem Werk in dieser Fassung eine Chance geben, eben auch den Zuschauern die Chance geben, dieses wunderbare Werk zu erleben. Und die Alpensymphonie ist ja fantastisch geschrieben und mit Sonnenaufgang und Berg, und es erzählt ja eine richtige Geschichte. Und mein Lieblingsstück ist, wenn die Hörner spielen auf der Jagd, und ein Hornist hat anscheinend ein bisschen was getrunken, weil der spielt falsch. Das ist aber so komponiert von Strauss, und da sieht man diesen Schalk, den der Strauss hatte. Und deshalb sind die Werke so toll. Der Strauss wie eben auch der Wagner haben sich selbst nicht so ernst genommen. Und der Wagner, zum Beispiel Rheingold, ist die Operette im Ringzyklus, meiner Meinung nach. Da gibt's was zu lachen. Und der Strauss hat auch immer was im Orchester, wo er sich über die Protagonisten auf der Bühne lustig macht oder eben über den Hornspieler in der Alpensymphonie. Hören Sie genau hin. Es ist nicht der Hornist, der falsch spielt, sondern der Strauss sagt, na, wenn die Musikanten spielen, ist es manchmal ein bisschen schräg. Wie musikalischer Spaß von Mozart.
Richtig, ja, Mozart und Strauss sind ja auch sehr seelenverwandt. Ja. Die Alpensymphonie ist, ich sehe schon, du bist also ein großer Fan dieses Werks, ich übrigens auch, mir ist es ein lang gehegter Wunsch, einmal dieses Werk auch hier sozusagen live nach Klagenfurt und in meine Institution zu bringen. Die Programmmusik beginnt, zumindest laut Musikwissenschaft, mit Beethovens Pastorale. Und auch hier haben wir eine große Naturschilderung, aber Beethoven schreibt drüber, mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Strauss ist Malerei pur, sodass auch oft, man darf nicht vergessen, das Stück wurde geschrieben in einer Zeit, als bereits Zwölftonmusik en vogue wurde und Reduktion en vogue wurde. Und jetzt schreibt er hier dieses opulente Naturstück, sodass man oft es auch in die Ecke des Kitsches gestellt hat. Adorno schreibt eine negative Kritik darüber. Ein Überflieger, der es nicht schafft, vom Boden abzuheben zum Beispiel. Kitsch ist sie für dich offensichtlich auch nicht, oder?
Ja, Adorno schätze ich natürlich sehr, aber natürlich durfte er die Alpensymphonie nicht mögen, weil er sagt ja auch, nach dem Holocaust dürfen keine Gedichte mehr geschrieben werden. Ich bin da anderer Auffassung. Und die Reise von Richard Strauss mitzumachen, von dieser unfassbaren Elektra, die ja an die absoluten Grenzen der Tonalität geht und darüber hinaus, bis zum Schluss der vier letzten Lieder oder der Metamorphosen, die er geschrieben hat, als er das zerstörte München sah. Er hat eben den anderen Weg gegangen. Und warum auch nicht? Ist es an uns zu werten, zu sagen, ja, das ist ein Rückschritt? Nein, es ist kein Rückschritt. Er hat sich eben anders entwickelt, als viele von ihm das erwartet haben. Und Schönberg hat seine Berechtigung natürlich. Moses und Aaron ist eine der besten Opern. Moses ist übrigens auch hier, den haben wir ja vergessen genau, zu begrüßen. Richtig. Und der Richard Strauss hat auch seine Berechtigung. Und Kitsch, ja, es wird immer mit Kitsch abgewertet. Das ist wie bei den Inszenierungen. Es ist doch eine Geschmackssache. Und ich will auf die vier letzten Lieder nicht verzichten. Das ist das Schönste mit, was es gibt. Und die Alpensymphonie ist eben auch nicht nur Malerei, sondern eben auch Empfindung. Das sind ganz große, die Pastorale ist ja in F-Dur. Und teilweise hat der Richard Strauss genau die Pastorale angeschaut und das F-Dur von, es gibt ein Gewitter, es gibt die Beruhigung nach dem Gewitter. Der Richard Strauss kannte seinen Beethoven sehr gut.
Oh ja.
Und Beethoven ist übrigens in Bonn geboren, da war ich gestern. Und Bonn gehört nicht zu Österreich, eine der wenigen Städte, wenn ich das anmerken darf.
Das ist wohl wahr. Es wäre Zeit, ein bisschen etwas zu hören, ja, meine Damen und Herren, wenn wir schon von der Empfindung sprechen. Für mich ist eine der schönsten Stellen auf dem Gipfel. Bevor die große Apotheose mit dem Fortissimo Hörnern und dem großen Orchester stattfindet, spürt man so ein bisschen diese Ruhe, von der auch Goethe spricht. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Wenn der Blick sozusagen von einem hohen Gipfel nach dem Gipfelsieg über das Land schweift, bevor man dann eben den Schnaps auspackt und hier sozusagen diesen Gipfelsieg feiert. Ja, diese Empfindung des Glücks auf dem Gipfel, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das als Kitsch abzutun, dann hat man kein Herz. Das würde ich ja mal durchaus so apostrophieren. Aber Strauss wurde ja angesprochen einmal, wie er denn überhaupt so eine Musik schreiben könnte. Und er habe geantwortet, ich wollte einmal so komponieren, wie die Kuh Milch gibt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr erdverbunden und das war der Strauss natürlich auch. Aber auch das Humorvolle, das du angesprochen hast, Aaron, auch dieses nicht so genau zu sein, es gibt genügend Anekdoten über Strauss, wo er sagt, Ich bin es nicht so genau. Oder im Rosenkavalier gibt es eine Stelle im zweiten Akt mit einem tiefen Fiss in der Geige. Zumindest im Originalmanuskript. Und bei der Premiere, als Ernst von Schuch dirigiert, dreht er sich um. Herr Dr. Strauss, da ist ein Fehler passiert. Den Ton gibt es nicht. Und Strauss habe geantwortet, seien Sie nicht so kleinlich, spielen Sie einfach mit Schwung drüber. Man hätte das Gefühl, Sie hätten diesen Ton hier erwischt. Aber Strauss hat auch nach der Alpensymphonie, und das ist wirklich auch der Endpunkt der Gattung symphonischer Dichtung, gesagt, jetzt endlich habe ich die Instrumentation gelernt. Und das genialste Beispiel dafür ist wohl die Szene im Wasserfall, wo er wirklich uns musikalisch genau beschreibt, und ich denke immer, das berühmte Schleierle an der Maltinger Wand am Beginn des Maltertals, das klingt genau so. Wir haben über die Hörner gesprochen. Strauss hat ja eine besondere Affinität zum Horn, weil sein Vater war ja Hornist. Und Vater Strauss hat ja auch alle Wagner-Uraufführungen gespielt, obwohl er ihn abgelehnt hat.
Hat ihn gehasst.
Richtig.
Der Vater von Richard Strauss hat den Wagner gehasst und er hat darunter gelitten, dass Richard Strauss den Wagner als Vorbild genommen hat. Und Richard Strauss hat ja in Bayreuth dann auch dirigiert. Und hat immer ganz kleine Bewegungen gehabt, aber das Wichtigste war nicht das Dirigieren, sondern das Skatspielen. Und er musste in den Pausen und nach der Vorstellung immer Skatspielen und er musste auch gewinnen übrigens, sonst war er schlechter Laune. Und die Festspielleitung hat immer dafür gesorgt, dass genug Leute waren, die immer mit ihm Skat gespielt haben, weil sie Angst hatten, sonst reißt er ab. Also das war unfassbar, dass die das immer organisiert haben, welcher Musiker ist demnächst dran, mit dem Strauß Karten zu spielen. Und das Erdverbundene und dieses Bajuwarische, das er hatte, ist natürlich toll.
Wobei es interessant ist, dass er eigentlich Atheist war, was für einen Bayern ja höchst ungewöhnlich ist, denn gerade das Bayern ist ja doch irgendwie sehr erzkatholisch und bajuwarisch. Aber bleiben wir noch kurz bei den Hörnern. Du hast richtig gesagt, der Vater Strauss hat den Wagner gehasst und es gibt die Anekdote, als Wagner starb, hat sich das ganze Orchester zu einer Trauerminute erhoben und Vater Strauss ist demonstrativ sitzen geblieben.
Ja. Aber das ist eben das Tolle und das hatte Richard Strauss, das war ja auch ein sturer Bock. Und was du gesagt hast, auch über die Geigen, spielt einfach drüber. Er hat ja auch wahnsinnig dick instrumentiert und als Elektra-Uhr aufgeführt wurde, war er teilweise auch im Publikum, um das zu hören. Und dann ist er ans Orchester gegangen in der Probe und hat gesagt, ihr müsst lauter spielen, man hört die Sänger immer noch. Was auch sehr schön ist. Also er wusste selbst, wo seine Problematik war beim Komponieren und dieses fette Orchester. Aber mit den Hörnern ist eben, der hat ja auch dieses wunderbare Hornkonzert geschrieben.
Zwei. Am Ende des Lebens. Ja. Und Strauss machte im Gegensatz zu vielen anderen Komponisten, und du hast es ja mit den vier letzten Liedern angedeutet, fast eine kreisförmige Entwicklung, denn die letzten Werke sind so romantisch tonal wie die ersten. Und dazwischen steht eben als Zenit das Sprengung der Tonalität, nämlich die Elektra.
Ja.
Das ist schon die große Sache. Aber auch die Verbindung zu Beethoven. Wir haben vorhin kurz geplaudert, die Hörner bei Beethoven und die Hörner bei Strauss.
Ja, die Pastorale eben, das hat er genau abgeschaut, die Hörner. Oder Bruckner, die romantische. Das ist ja auch ganz klar, wie die Hörner da angeordnet sind. Und das hat der Strauss übernommen. Schumann ist auch die rheinische. Und der Strauss kannte sich in der Musikgeschichte sehr, sehr gut aus und hat das genommen, was gut war, hat das weiterentwickelt. Und viele sagen eben, wir hatten davon schon gesprochen, er hat sich zurückentwickelt. Aber er hat gesagt, nee, mein Weg ist dieser. Und ich glaube, das ist der richtige. Und als es darum ging, nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja auch hart, das zerstörte München, das zerstörte Deutschland, zu sehen, seine Trauer auch um die Bayerische Staatsoper, das Nationaltheater in München, wo er dirigiert hat, wo viele seiner Uraufführungen waren, die Semperoper, die zerstört war. Und diese Trauer hat er eben in romantische Musik gefasst. Und da hat er dann auch Abschied genommen als Person von dieser Welt.
Ja, und wenn in den Metamorphosen, die du kurz gesprochen hast, er ganz am Schluss den Trauermarsch aus Beethovens Eroica zitiert, dann sieht man genau wieder diese Verbindung zwischen diesen beiden Komponisten. Wir bleiben aber nicht bei einem trauernden Richard Strauss, sondern wir bleiben bei einem optimistischen, bei einem naturverbundenen. Strauss war ein begnadeter, also ein begeisterter Bergsteiger. Es gibt Bilder von ihm im Salzkammergut, wo er vor der Loserhütte sitzt mit einem Brettl und sich seine Jause runterschneidet und einen Schnaps trinkt. Also meine Damen und Herren, ich kann Sie nur einladen, am Donnerstag, den 16. April, in das Konzerthaus Klagenfurt zu kommen, zu einem Konzert des Musikvereins mit dem Kärntner Symphonieorchester, um dieses bahnbrechende Werk zu erleben. Ein einmaliges Erlebnis für Kärnten, würde ich einmal sagen, wo wir diese musikalische Bergtour genießen können, ohne Schweiß, ohne sich anseilen zu müssen, ohne Steigeisen, sich einfach zurücklehnen und die schönste Musik, die es für mich gibt, hier erleben zu können.
Und ich bin sicher, manchmal werden Sie auch auf der Stuhlkante sitzen, weil dieses Werk so spannend ist. Und man muss dem Ernest danken, dass er dieses Kärnten mit seiner Musik so bereichert.
Danke.